also wir waren bei dem Punkt angekommen mit der die Schönheit der Welt, die Weltordnung, insofern sie geliebt wird. Sie verweist dann auf Kant. Kant sagt ja, Schönheit ist Zweckhaftigkeit ohne Zweck. Das ist ja seine berühmte Bestimmung. Es steht also nicht in einer Funktion zu irgendwo hin, sondern es ist eben wie zweckhaft, aber eben ohne Zweck. Und dann schreibt eben Simone Weil, fragt man bei einem Gedicht, warum ein bestimmtes Wort gerade an diesem Platz steht und es gibt eine Antwort darauf, dann ist das Gedicht nicht ersten Ranges oder der Leser hat nichts begriffen. Das Fehlen eines Endzwecks ist die Herrschaft der Notwendigkeit. Liebe zur Schönheit ist deswegen Liebe der Notwendigkeit. Und was heißt das jetzt wieder? Verzicht auf den Eigenwillen. Also ich will nicht, was ich da will oder so wünschen, sondern ich unterwerfe mich. Die Wirklichkeit des Alls, wieder ein Zitat, ist für uns nichts anderes als die von irgendetwas getragene Notwendigkeit. Diese Notwendigkeit ist uns feindlich, solange wir in der ersten Person denken. Also wenn man vom Ich ausgeht. Entweder bin ich dann weiche ich in Tagträume aus, oder ich bin tatsächlich mächtig und dann erscheint sie als Sklave und dem Notleidenden als brutaler Herr. Im methodischen Handeln von Arbeit und Technik stellt sich eine Art Gleichgewicht her. Berühmte Formel der Neuzeit heißt ja Naturam parendo vincimus. Wir besiegen die Natur dadurch, dass wir ihr gehorchen. Francis Bacon. Ich halte mich an die Naturgesetze und an die Regeln. Und indem ich mich an die Regeln halte, kann ich über die Natur herrschen. Ich glaube, ich habe Ihnen vergessen, die Platz zu geben, oder? Nee, haben Sie auch. Also, dass das da mit hineingehört, diese im Arbeit und Technik Gleichgewicht, aber das ist eine Illusion. Tatsächlich durchherrscht die Notwendigkeit alles. Und die Notwendigkeit, sagt sie, ist das Kriterium für das Wirkliche. Diese Notwendigkeit ist schön und die Schönheit, ich zitiere, berührt uns umso lebhafter, je offenbarer die Notwendigkeit ist, etwa in den Faltungen, die die Schwerkraft den Gebirgen oder den Wellen des Wassers einprägt oder die im Lauf der Sterne erscheint. Auch in der reinen Mathematik strahlt die Notwendigkeit von Schönheit. Ist einfach schön, es gibt schöne mathematische Lösungen und geografische Figuren. Woher diese Freude, die durchaus kein Vorrecht von Eliten darstellt, ist Schönheit doch im Gegenteil der einzige allgemein anerkannte Wert. Woher das? Und da meint sie daher, dass diese Notwendigkeit, die einmal als brutaler Zwang begegnet, als anderes Gesicht den Gehorsam gegenüber Gott hat. Also die Notwendigkeit zeigt den Gehorsam der Schöpfung dem Schöpfer gegenüber. Gottes Gehorsam ist das Grundgesetz der Welt. Die Schöpfung gehorcht der Notwendigkeit mit Notwendigkeit. Dieser Gehorsam der Dinge ist für uns in Bezug auf Gott das, was die Durchsichtigkeit des Fensterglases in Bezug auf das Licht ist, sagt sie. Also die Notwendigkeit, dieser Gehorsam der Dinge lässt uns genauso durchschauen, wie also das Fensterglas eben für das Licht. Es wird unmittelbar sichtbar und auch der Mensch ist als Geschöpf unausweichlich gehorsam. Eben wenn wir stolpern, wenn wir fallen, dann fallen wir nach den Gesetzen der Schwerkraft. Und auch noch bei der Arbeit und bei der Technik müssen wir der Natur gehorchen. Jetzt kommt die Freiheit. Bei der Freiheit können wir es gehorchen lassen. Wir können unsere Freiheit missbrauchen. Eigentlich sollen wir eben, statt wie die Natur mit Notwendigkeit zu gehorchen, frei gehorchen. Deswegen sind wir frei. Aber wir können eben unsere Freiheit missbrauchen. Sie schreibt, der Mensch hat die Entscheidung darüber, ob er diesen Gehorsam begehrt oder nicht begehrt. Und sie behauptet, dass der Gehorsam ein Lebensbedürfnis der menschlichen Seele ist. Und verweist deshalb darauf hin, dass Diktatoren dieses Bedürfnis benutzen, um uns zu versklaven. Das heißt, der Mensch will gern dienen, der Mensch will sich gern für eine Sache verzehren, er will sich gern aufopfern. Ob das jetzt die Wissenschaft ist, ob es die armen Leute sind wie im Marxismus, wo dann hinterher dann so Bücher rauskommen wie Der Gott, der keiner war, oder ob es die Nation ist, oder die Rasse, oder das Heil der Welt, oder irgendetwas. Also der Mensch sucht eigentlich eine Aufgabe, die ihn erfüllt, an die er sich hingeben kann. Und das beuten die Diktatoren aus. Also man kann uns ausbeuten, indem man auf unsere Schwächen zielt, auf unsere Gier, auf unseren Neid oder so. Und das macht ja zum Teil die Reklame auch. Und es gibt andererseits eine höhere Form, wo wir ausgebeutet werden oder wo versucht wird, uns um unseren Willen zu gehorchen, uns hinzugeben, sich einzusetzen für zu missbrauchen. Beides geschieht immer wieder. Und da weist sie eben darauf hin, dass es im Menschen also eigentlich ein Lebensbedürfnis der menschlichen Seele gibt, sich für irgendetwas einzusetzen und dafür da zu sein. Von dort her habe ich immer gesagt, die Legende vom Christophorus ist so der Mythos von der Würde des Menschen. Der sucht ja den höchsten Herrn. Der sucht den Dienst, der ihn nicht versklavt. Und sobald er zu einem Herrn kommt, der wieder vor einem größeren Angst hat, geht er von dem weg. So landet er dann beim Teufel und der Teufel hat dann Angst vor dem Wegkreuz, also landet er dann bei Gott. Nicht am Ende, weil er sagt, ich will dienen, aber ich will eben so dienen, wo es dann wirklich auch der höchste Herr ist, so wie das beim Seneca steht, Gott dienen heißt herrschen. Und wo das eigentlich erreicht wird. Das wäre es eigentlich. Und jetzt dieser Gehorsam. Was ist jetzt mit diesem Gehorsam? Dieser Gehorsam vollzieht sich für Simone Weil auf zwei Wegen. Ich zitiere: Durch die Freude dringt die Schönheit der Welt in unsere Seele ein, durch den Schmerz dringt sie in unseren Körper ein. Die Notwendigkeit in der Schönheit erkennen wir nur in unseren höheren Vermögen. Die Lust enthält keinen Eindruck einer Notwendigkeit, meint sie. Da fehlt dieser Moment der Notwendigkeit. Deswegen ist der Schmerz unerlässlich. Das ist ihre These. Sagt, in der Lust ist diese Dimension der Notwendigkeit nicht da. Der erscheint im Schmerz. In Freude wie Schmerz wird der Mensch von der Notwendigkeit berührt. Und in der Notwendigkeit ist es Gott, der den Menschen berührt. Gott kommt und erreicht ihn. Denn kein Geschöpf kann die Unendlichkeit von Raum und Zeit durchqueren, um zu Gott zu gelangen. Ihr Bild ist, man kann nicht mit geschlossenen Füßen springen und sagen, wenn ich das oft genug übe, dann kann ich bis in den Himmel springen. Die Vertikale geht nur von oben nach unten, nicht von unten nach oben. Das ist nicht möglich.
Aber darf ich da noch, ja, ziemlich gut, ja, klar.
Ja, das ist ihr Bild dafür, sagte das. Da sieht es eigentlich jeder dran, dass man eigentlich, die Frage ist, ob das, es gibt sicher Leute, die sagen, das gilt jetzt nur für das Materielle, beim Geistigen ist es anders. Sie würden sagen, nein, das gilt für uns im Ganzen. Wir können uns nicht zum Unendlichen erheben, sondern nur das Unendliche kann sich zu uns herablassen. Beim Räumlichen sieht es jeder, beim Geistigen gibt es immer wieder in verschiedenen Formen so der Esoterik die Vorstellung, man könnte das selber machen. Und sie sagt, nein, das geht eben nicht, sondern in die Unendlichkeit kommen wir mit all unseren Methoden nicht hin. Raum und Zeit zu durchqueren, um zu Gott zu kommen, ist dem Geschöpf nicht gegeben, sondern Gott kommt herunter, wobei jetzt wieder die Herunterkunft Gottes ist. Wir sind wieder beim Kubus in der Schachtel. Gott ist in der Welt so da, dass er abwesend ist. So wie also die vier rechten Winkel abwesend da sind. Außer ich gucke also so genau hin, dass ich also wirklich jetzt den rechten Winkel sehe, aber ich habe hier ein Blatt extra so gehalten, nicht, dass man es nicht so sieht. Und im Original geschieht das also in der Schachtel, da ist es ganz deutlich, die Schachtel gucke ich, also wenn ich von irgendwo her gucke, es sind immer die Linien schief und dann verlaufen sie nochmal so zusammen nach der Perspektive, wenn man, das lernt man ja am Zeichnen. Und so ist dann also Gott auch in der Welt so da, dass er abwesend ist, wie eben der Kubus nur, also in den perspektivischen Ansichten nur abwesend da ist. Rilke spricht einmal von der Absence ardente, von der brennenden Abwesenheit in seinen späten Gedichten, in den französischen Gedichten, wo das hingehört. Sagt also, um Gott zu finden, heißt es da in einem dieser wenigen Gedichte, wo er Gott beim Namen nennt, um Gott zu finden, muss man glücklich sein, denn die ihn aus Depressionen erfinden, die wollen zu rasch und suchen also zu wenig. Sie suchen nämlich zu wenig die Intimität seiner brennenden Abwesenheit. L'intimité de son absence ardente. Also wenn ich meine, ich könnte Gott also greifen, dann ist es schon daneben, sondern er ist eben nur so da, wie der rechte Winkel im Blicken auf die Schachtel. Lässt sich nun eine Seele davon ergreifen? In der Liebe ist er dann eben wirklich da. Lässt sie sich davon ergreifen? Dann ist er in seiner Liebe wirklich da. Sie schreibt so, die augenscheinliche Abwesenheit Gottes in dieser Welt ist die Wirklichkeit Gottes. So ist es für alles. Alles, was in der Erscheinung ist, ist nicht Wirklichkeit. Also wenn man sich an die äußere Erscheinung hält, die man greift, dann ist es eben nicht die Wirklichkeit, sondern die Wirklichkeit ist eben das, was gerade nicht erscheint. Erscheinen tun der Weitwinkel und die Spitzenwinkel. Was aber darin erscheint, ist der nicht erscheinende, sondern gewusst gesehene rechte Winkel. Was natürlich nur ein Bild ist. Also lässt man sich davon ergreifen, dann wächst in der Seele selbst die Liebe, nicht ihre Liebe, sondern die Liebe Gottes zu Gott. Denn nur Gott ist ja wirklich in der Lage, Gott zu lieben. Da sagt die christliche Tradition, spricht vom Geist, der in uns ausgegossen ist, von der Liebe, die in unser Herzen ausgegossen ist, heißt es im Römerbrief bei Paulus. Und daher kommt der Ausdruck von den eingegossenen Tugenden. Die irdischen Tugenden, also die Kardinaltugenden, die können wir erwerben, indem wir arbeiten. Die sogenannten göttlichen Tugenden, die theologalen Tugenden, die werden eingegossen. Und dieses Wort steht eben bei Paulus im Römerbrief, dass die Liebe in unser Herzen eingegossen ist, ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Davon haben wir schon gesprochen, nur Gott kann sich lieben, das nannte sie da den Egoismus Gottes, im richtigen Sinn verstanden, nicht? Wie wir das da angeschaut hatten. Wie kann die Seele dem nun dienen und so gleichsam nun doch von sich aus die Unendlichkeit durchmessen? Natürlich nicht durch Tun und Leisten, nicht durch irgendeine Weise von Verwirklichung ihrer selbst oder eigener Möglichkeiten, sondern nur durch die Einwilligung in ein völliges Ledig- und Leerwerden ihrer selbst. Mein Bild war dafür immer, wenn wir uns hingeben, haben wir immer noch die Hand unterm Tablett. Wir können uns nicht hingeben, ganz. Sondern wir können nur einwilligen, dass wir uns genommen werden. Das ist der Punkt. Das sagen wir, wenn wir sagen, ich bin hingerissen oder ich bin entzückt. Zücken heißt schnell ziehen. Das ist schwer. Also ich bin, das, und so sagen wir ja, jemand ist, wenn jemand ganz, also hingerissen ist, er ist ganz weg. Das ist also gemeint, das heißt, ich kann mich nicht geben, sondern ich kann mich nur mir nehmen lassen. Daher mein so insistieren auf dem Medium, statt auf passiv oder aktiv. Wir umschreiben das, weil wir keine andere Konjugation dafür haben, mit dem Lassen. Ich lasse mich überreden, ich lasse mich überzeugen, ich lasse mir gefallen, ich lasse mich ergreifen. wo das auftaucht, wir können es nicht anders ausdrücken. Im Griechischen gibt es dafür eine eigene Konjugation. Anfänglich geschieht das über Ergriffenwerden vom Schönen und im Schmerz als Selbstauslieferung an die Notwendigkeit. Ich liefere mich an die Notwendigkeit aus. Und diese Auslieferung an die Notwendigkeit, die hat ihre Spitze in dem, was Simone Weil das Unglück nennt, Malheur. Malheur, das Unglück. Und deswegen heißt also ein Buch von ihr, das ist so eine Sammlung, das Unglück und die Gottesliebe. Das ist das, was hier hingehört. Die Frage ist, wie soll man das übersetzen? Ist da Unglück das richtige Wort, um Malheur wiederzugeben? Es ist halt jetzt eingeführt und was soll man da machen? Pschyvara hat geschrieben, absolutes Unglück oder Unheil, um das versucht zum Ausdruck zu bringen, um diese völlige Wucht damit zu schildern, um die es hier geht. Ich muss also ein bisschen beschreiben, was gehört dort hinein. Sie selber ist darauf gestoßen und unterfüttert das damit auch mit ihrer Fabrikerfahrung. Also dieses stundenlange Stehen an der Maschine unter dem Druck und der Missachtung der Vorarbeiter, die sagen, zack, zack, und so muss das jetzt laufen. Und wo man einfach wie ein Maschinenteil ist und am Abend einfach umfällt und man es auch nicht schafft, sich am Wochenende davon zu regenerieren und zu erholen für den Montag dann wieder. Das ist so ihre Erfahrung, die man da in ihrem Fabrik-Tagebuch lesen. Und zu diesem Unglück gehören also drei Punkte. Das erste ist der körperliche Schmerz. Es tut einfach weh und man kann einfach nicht mehr, also das steckt drin, in welcher Form auch immer. Also der körperliche Schmerz, den man da nicht auskommt. Das zweite ist ein seelisches Leiden und auch das wieder in hohem Maß. Simone Weil zieht an einer Stelle den Vergleich zum Siedepunkt beim Wasser hin. Nicht? Also ein äußerstes seelisches Leiden. Entscheidend ist aber der dritte Punkt, die soziale Missachtung. Sie geht ja davon aus, dass der eigentliche Motor unseres Handelns das anerkannt werden und das Dazugehören zu irgendeiner Gruppe oder zu einem Kreis ist. Man will irgendwo bejaht werden und eingeordnet sein und mit dazugehören. Bei C.S. Lewis heißt das dann The Inner Circle und sagt, das ist die größte Verführung, da tut man alles dafür, die Leute, man verrät Freunde oder sonst wie, um mit zum inneren Kreis zu gehören, in einem Unternehmen, in welcher Gemeinschaft auch immer, einem Orden, einer Schule, einer Hochschule, einem Ministerium oder wo auch immer. Also diese Sehnsucht danach, dazu zu gehören. Und deswegen ist jetzt der dritte Punkt das Entscheidende, die soziale Missachtung. Und da schreibt sie, dass die sich naturgesetzlich einstellt, so wie Hühner auf ein verwundetes Huhn einhacken. Also das ergibt sich einfach so, die bei den Tieren wie bei den Menschen, auf den, der da jetzt da so unglücklich dran ist und dran, auf den hackt man nochmal auch drauf rum, wie wir es ja auch so sagen mit dieser Redensart. Und das verknüpft sich noch einmal mit Selbstverachtung und Abscheu vor einem selbst. Weil man eben von allen verabscheut wird, verabscheut man sich selber auch noch einmal. Weil man sagt das nicht, sondern man empfindet das so. Die können ja nicht alle Unrecht haben, sondern dann liege ich eben falsch. Wenn die alle mich nicht leiden können, dann bin ich eben offenbar unleidlich. Sie haben das schon in frühen Formen, dass misshandelte Kinder eben meinen, sie sind schlecht. Weil sie nicht glauben, dass die Eltern böse sind. Sondern sie sagen, offenbar bin ich so schrecklich, dass die so mit mir umgehen müssen. Das sind schon Dinge, die dort hingehören und die sich später in der Form wiederholen. Also körperlicher Schmerz, seelischer Schmerz, beide in entsprechendem Hochmaß. Drittens soziale Missachtung, mit der sich dann auch Selbstverachtung und Abscheu vor einem selbst trifft. Dann kann sie dann so Sachen zitieren, wie aus dem Psalm, den ja Jesus auch gesprochen hat, ein Wurm bin ich, kein Mensch mehr. Nicht? Also diese Bilder gehören dorthin. Das ist gemeint mit Malheur. Da sieht man, dass da unser Wort Unglück natürlich nicht das richtige Wort ist dafür. Nicht? Nun ist das beim Französischen auch, also Malheur ist eben auch sonst auch kleine Unglücke. Nicht? Und in diesem Zusammenhang schreibt sie dann, das Böse wohnt in der Seele des Verbrechers, ohne dort empfunden zu werden. Es wird empfunden in der Seele des unglücklichen Unschuldigen. Das ist, deswegen setzt sich ja der Sokrates nicht durch. Der erklärt das zwar den Leuten da, und die können nichts dagegen sagen, dass er sagt, wer den anderen Unrecht tut, macht sich selber die Seele mehr kaputt. Aber da man das nicht merkt in dem Sinn, also das merkt nicht der Verbrecher, sondern den Schmerz, leiblich wie seelisch, den empfindet das unschuldige Opfer, nicht der Bösewicht. Das ist also der Punkt, der hier mit dazugehört. Und in all dem wird nun die Abwesenheit Gottes erfahren. Zitat, abwesender als das Licht in einem völlig finsteren Kellerloch. Und da denkt sie natürlich an den Schrei Jesu, nicht? Der Unglückliche wird so seiner Persönlichkeit beraubt. Er wird zu einer Sache. Und das ist es. Wie die Insassen im KZ. Und so trifft ihn dann die geballte Wucht der Weltnotwendigkeiten insgesamt. Den Vergleich, den Simon Weil dafür gefunden hat, ist, dass ein Hammerschlag auf den Nagelkopf, so groß wie der Nagelkopf ist, sich doch am Ende in der Spitze des Nagels sammelt. Also es ist nicht am großen Kopf, wo ich den Hammer drauf habe, sondern es sammelt sich alles in die Spitze hinein. Das ist der alte ursprüngliche Sinn von Ort, die Spitze von einem Speer oder einem Schwert oder so etwas. Und in diesem Seelenpunkt konzentriert sich dann der unendliche Schmerz, der unendliche Abstand zwischen Gott und Geschöpf, um das Geschöpf in seinem Zentrum zu durchbohren. Und das geschieht so äußerst natürlich eben in der Kreuzigung Jesu Christi. Hält nun die Seele dabei ihre Liebe fest? Und jetzt ist wichtig, wie sie Liebe definiert, sagt, Liebe ist kein Zustand, sondern eine Richtung. Genau wie sie an einer anderen Stelle sagt, Liebe ist nicht Trost, sie ist Licht. Nicht Trost, sondern Licht. Und sie ist kein Zustand, sondern eine Richtung. Das heißt, ich bin auf irgendetwas ausgerichtet. Dann trifft die Annagelung dann nicht nur ihr Zentrum von dieser Seele, sondern sie bildet zugleich selber das Zentrum, die Mitte innerhalb von Raum und Zeit. Es ist der Schnittpunkt zwischen Schöpfung und Schöpfer, der Kreuzpunkt, der Balken des Kreuzes. Und das ist also der Punkt, auf den es für sie zuläuft. Und sie meint, vielleicht habe das Paulus im Sinn gehabt, als er im Epheserbrief schreibt, das ist das dritte Kapitel, ich lese Ihnen einfach die Verse vor, in der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet, mögt ihr mit allen Heiligen dazu befähigt werden, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu verstehen, die alle Erkenntnis übersteigt. Also das ist so die Mitte, um die es ihr dort geht. Und darum schreibt sie dann, Christus war ein Unglücklicher. Denn er ist ja statt als Märtyrer, obwohl er der erste Märtyrer war und ihr Urbild allem, ist er als gemeiner Verbrecher gestorben. Sich ohne Vorbehalt dem Weltgesetz aussetzen, dass das Gesetz der Gewalt ist. Und derart das reine Bild und Ideal des Gehorsamsbegehrens. Christus als Mensch war nichts anderes als vollkommener Gehorsam, notiert sie in den Cahiers, in ihren Tagebüchern. Als Mensch nichts anderes als vollkommener Gehorsam. Und dasselbe können Sie bei Lewis lesen, dass der Schmerz eigentlich am Ende dort steht, wo das Geschöpf nur aus blankem Gehorsam das umarmt, was es sonst in keinem Fall tun könnte oder aushalten könnte, in diesem reinen, nackten Gehorsam. Nicht getragen durch irgendeinen Elan oder irgendeinen Wunsch oder irgendein Ziel oder so, einfach so. Das wäre also die Vollendung. Deswegen läuft es also, das wäre mein nächstes Stichwort, auf Christus hinaus. Und da wird ja im Hebräerbrief dann zitiert, ich habe es bei ihr nicht gefunden in ihren Schriften, aber im Hebräerbrief steht es ja so im 10. Kapitel, Schlacht- und Speiseopfer hast du nicht gefordert, doch ein Leib hast du mir geschaffen, da sagte ich, ja, ich komme. So steht es über mich in der Schriftrolle, um deinen Willen, Gott, zu tun. Also diese Beschreibung ist merkwürdig, dass ich das bei ihr nicht gefunden habe, weil sie das sonst so betont. Platon, das nennt sie natürlich, der hat ja vom vollkommenen Gerechten gesagt, er werde gefesselt, gegeißelt und gekreuzigt werden. Zwischendurch hat man da behauptet, das seien christliche Interpolationen, aber das sagt niemand mehr. Das steht wirklich da. Und daran erinnert sich Simone Weil, wenn sie dann an Prometheus denkt, der ja bestraft wird von Zeus für seine Menschenliebe. Ne? Prometheus hat das Feuer geholt, nicht für sich, sondern für die Menschen, um denen die Kultur zu bringen, die die Götter ihm vorenthalten wollten. Und deswegen wird er da jetzt ja am Kaukasus festgenagelt und seine Leber wächst immer wieder nach und der Adler von Zeus kommt und zerreißt sie ihm immer wieder und frisst sie ihm weg. Also dieses Gehorsamsjahr, das hier hingehört, wo sie schreibt, das hat nur Kraft, wenn es ganz und gar bedingungslos ist. Also nicht von sich aus Bedingungen aufstellt und sagt, bis hierher und nicht weiter. Das ist übrigens das, was Kant das radikale Böse nennt. Auch das habe ich schon öfter mal, angesprochen. Radikal böse heißt nicht teuflisch böse oder sowas, sondern radikal böse heißt bei Kant, ich will an sich, radikal heißt er, weil das von Anfang an wir schon immer so beschlossen haben. Das ist eine Voraussetzung, die wir mit unserem Leben machen, so glaubt er zu sehen. Und das besteht darin, dass wir sagen, wir wollen an sich schon anständig sein. Aber wenn es zu teuer wird, wenn es zu weh tut, müssen wir es leider lassen. Das nennt er das radikale Böse. Also radikal heißt hier nicht extrem, ganz aus, sondern ganz wörtlich, von radix die Wurzel. Das wurzelhaft Böse ist gemeint. Und er unterscheidet das vom teuflisch Bösen. Das teuflisch Böse, da wird das Böse um des Bösen Willen getan. Er meint, das könne der Mensch gar nicht. Was die Menschen tun, ist, dass sie sagen, wir wollen an sich anständig sein, aber... Und deswegen sagt sie, das Gehorsamsjahr hat nur Kraft, wenn es ganz und gar bedingungslos ist. Kann ich sagen, wenn du das willst, dann das nicht. Sondern völlig bedingungslos. Und so notiert sie dann und sagt, Christus hat Zeit seines Lebens wenig Ansehen gehabt und am Ende gar keins. Zitat, bei seinen Lebzeiten war es äußerst schwierig, ihm im Unglück treu zu bleiben. Heute besteht eine viel größere Schwierigkeit, weil sein Unglück durch seine Herrlichkeit verdeckt ist. Nicht inzwischen ist er der große Sieger und alle sind für ihn. Auch viele Kirchengegner sind trotzdem nochmal für Jesus in der ganzen Welt. Also viele Menschen gehören zur Seite. Und damit wird dann eigentlich sein Elend eben verdeckt. Damals wussten selbst seine Freunde nicht mehr, wer er war. Hätten sie sonst, ich zitiere, da er litt, schlafen, fliehen, ihn verleugnen können? Es hätte eines anderen Christus bedurft, um sich des unglücklichen Christus zu erbarmen. Und der hat gefehlt. Also diese absolute Einsamkeit, dieser schlechthin Gehorsam, den sie hier anspricht. Die Spannung zwischen Erscheinung und Wahrheit. Also Erscheinung ist ja nur so lange Erscheinung, als sie sich vom Erscheinenden unterscheidet. Identitätsanmaßung verdeckt ihn ja und dann ist aus der Erscheinung ein Idol geworden. Aus dem Bild, dem Eidos, dem Eidolon, ist dann ein Idol geworden. Und das hat sich eben erbsündlich dann zur Verfälschung verkehrt. Die vollkommene Gerechtigkeit kann nur in Gestalt eines verurteilten Verbrechers erscheinen, sagt sie, nicht? Darauf läuft es hinaus. Das nennt Luther sub contrario, Erscheinung unter dem Gegenteil. Und das ist ja ganz strikt gegen die sogenannte Theologia gloriae und setzt eben ganz auf eine Theologia crucis. Ob das wieder so ganz richtig ist, ist wieder eine andere Frage nochmal, aber das steht eben dahinter. Also der blinde Gehorsam, um wieder nochmal auf den zurückzukommen, das war die Trägheit der Materie, haben Sie auch angemeldet, nicht? An der Stelle die Trägheit der Materie. Und dieser blinde Gehorsam, der ist wohl am deutlichsten, eben am anschaulichsten am Wasser zu zeigen, das überall hinfließt. Und so bringt die Zustimmung zum Gehorsam dann vor Gott. Die vollkommene Zustimmung ist die von Christus. Die Zustimmung in uns kann nur deren Widerschein sein. Und dann sagt es, in diesem Sinn ist Christus der Weg, der Logos, die Beziehung. Und die Vermittlung dieses Bezugs über den unendlichen Abgrund und Abstand hinweg, das schenkt der Geist. Deswegen ist der Geist da ja nochmal nötig. Zitat von ihr, der Geist ist Aufmerksamkeit. Natürlich, nicht? Ich sage, der Geist ist Gehör. Das Ohr, das Hören. Nicht? Das ist aber dasselbe. Sie sagt Aufmerksamkeit oder eben Gehorsam, das ist das Gleiche. Also die Vermittlung dieses Bezugs über den unendlichen Abstand weg, das schenkt der Geist. Und Simon Weil spricht dann auch eigens die Seltsamkeit an, dass hier dann Inkarnation nicht als für die Menschen gedacht wird, sondern eher als Bestimmung der Menschheit. Tatsächlich gehört ja beides zusammen. Also Gott tut das für die Menschen, damit die Menschen eben sich inkarnieren, damit sie das machen, damit sie ganz Mensch werden. Nur aus der Bruderschaft mit Christus, meint sie, lässt sich das Unglück des Unschuldigen verstehen. Das muss man irgendwie nachvollziehen, was das heißt. Und dann sagt sie, es gilt zu bedenken, dass das ganze Universum in der Ganzheit des Raumes und der Zeit als das Kreuz Christi erschaffen worden ist. So etwas haben ja schon die Kirchenväter zum Teil angesprochen. Ich hatte es, glaube ich, auch schon wiederholt mal genannt. Das ist schon dieses berühmte Chi, also das Kreuz, was die Schöpfung schon ausmacht, gegenüber einerseits so der Weltachse und dann andererseits dieser Ekliptik, die so schräg steht. Und das gibt dann das griechische Buchstabe, das Chi, das Kreuz. Also so beim Kosmos sieht es natürlich so aus eigentlich. Nicht? Das ist so die Mittelachse, wo dann alles drauf hinwirkt und das ist dann die Ekliptik. Dadurch haben wir dann die Jahreszeiten oder so. Aber das ist das Chi und das ist eben das Bild fürs Kreuz, was da auch nochmal auftaucht. Und da ist die Welt als Ganzes eigentlich, ist das Kreuz. Derart jedenfalls will also Simon Weil verstehen, die Antwort auf die Frage, was da mit dem Unglück des Blindgeborenen ist, warum, fragt er hier nicht nach einer Ursache, sondern zu was und zu welchem Zweck. Nicht? Warum ist der blind geboren? Hat er gesündigt oder seine Eltern? Und Jesus sagt weder noch, das ist geschehen, damit die Herrlichkeit Gottes offenbar werden kann. Ist ja auch keine leichte Antwort. Nicht? Also, sagt sie, die Antwort auf dieses Ruf, warum hast du mich verlassen? Die Antwort auf diesen Ruf gibt das Schweigen des Vaters. Und jetzt kommt ein Satz von ihr. Der Schrei Christi und das Schweigen des Vaters bilden zusammen die erhabenste Harmonie, für die jede Musik nur eine Nachahmung ist. Der Schrei Christi und das Schweigen des Vaters. Ich meine, um diesen erschreckenden Satz irgendwie verständlich zu machen, müsste ich nochmal wieder Sie erinnern an dieses Bild mit der kubischen Schachtel. Ich sehe eben mit den Augen den rechten Winkel nicht. Der ist da, ohne dass er zu sehen ist. So wie der Kubus in keiner einzigen der Perspektiven sichtbar wird. so kann die Antwort Gottes in keinem menschlichen Wort hörbar werden. Dem Eingeübten aber spricht sie sich zu, wie einem Kind, das ist jetzt ihr Beispiel, das Lesen gelernt hat, das über den stummen Buchstaben der Laut eines Wortes durch die Augen unmittelbar ins Denken dringt. Also ich sehe die schmalen Spuren und im Gehirn höre ich das Wort. Das geschieht beim Lesen, wenn das Kind lesen gelernt hat. Zitat: Hat man die Ilias griechisch gelesen, wird man nicht mehr darauf verfallen, sich zu fragen, ob der Lehrer, der das griechische Alphabet gelehrt hat, einen nicht getäuscht habe. Darum klinge in jeder heiligen Seele der Dialog, den der Schrei Christi und das Schweigen des Vaters bilden, ewig in vollkommenem Einklang. Also, wenn ich lesen gelernt habe, das ist jetzt, wir müssen jetzt noch daran denken, dass eigentlich das Kind, wie das früher in der Antike ja die Leute überhaupt getan haben, also laut lesen nicht. Das heißt, ich habe da irgendwelche Spuren, aber die klingen unmittelbar in meinem Kopf, wenn ich das lese. Das ist das, was hingehört. Im Eingeübten. Und dann kann man von so her so einen Satz sagen, das geht nicht ohne Übung. Wie soll man das jemandem erklären und sagen, das sind ja schwarze Striche da drin, nicht? Nein, es wird eben gehört, wenn man lesen gelernt hat. So wie jemand eine Partitur hören kann, wenn er entsprechend begabt und eingeübt ist. Nicht? Das ist dasselbe. Zitat: Christus ist die Wahrheit als gottmenschliche Person, indem er die äußerste Trennung von Gott im Augenblick der auf ihm lastenden Kreuzesnotwendigkeit durchbrach und die negative Wahrnehmungsgewissheit der Abwesenheit Gottes als dessen Anwesenheit gelesen hat. So schreibt also Wolfgang Kühn in seinem Buch über Simone Weil. Und ich meine, das ist genau richtig so wiedergegeben, dass das hierhin gehört. Also er durchbricht das. Der Schrei ist dann das Lob von Gottes Ruhm. Und deswegen ersehnt sich Simone Weil das, und das ist auch einer der merkwürdigen Sätze bei ihr, der wirklich fragwürdig ist, dass sie zwischendurch sagt, ich bin drauf und dran, Jesus um diese Möglichkeit zu beneiden, dass er das so erfahren hat. Die schreckt ja von nichts zurück. Also formuliert das glatt an einer Stelle so. Also, da die Christen sehen, wie das Unglück den Mittelpunkt ihres Glaubens bildet, sollten sie ahnen, dass das Unglück gewissermaßen das Wesen der Schöpfung ausmacht. Zitat: Dem Christentum wird oft vorgeworfen, es nähere ein krankhaftes Wohlgefallen am Leiden, am Schmerz. Das ist ein Irrtum. Es handelt sich um das Unglück, also Malheur. Das Unglück ist kein seelischer Zustand, es ist eine Vernichtung der Seele. Und dann gehören die Ausdrücke hin der ganzen Tradition von der Mortificatio, wörtlich Totmachung. Das deutsche Wort dafür in der geistigen Tradition heißt Abtötung. Und das beziehen die Leute mehr so auf so äußere Dinge oder so, dass man also mal fastet und also Kälte aushalten kann oder so Geschichten. Aber eigentlich ist gemeint die das Entschwinden oder so etwas. Ne? Das müsste man eigentlich mitsehen dabei. Also, wenn die Christen sehen, wie das Unglück den Mittelpunkt ihres Glaubens bildet, sollten sie ahnen, dass das gewissermaßen das Wesen der Schöpfung ist. Das heißt, sie ist da, damit es eben weitergehen kann. Und das wäre dann das Stichwort Gott. Wiederum ein Zitat aus ihren Niederschriften: Die zwischen den Fixsternen und der Sonne gekreuzigte Weltseele, gekreuzigt auf dem Kreuz der Zeit. Die Schöpfung ist bereits eine Passion, das von Anfang an gekreuzigte Lamm. Das ist ja tatsächlich eine theologische Tradition, die vor allen Dingen dann bei Urs von Balthasar im Rückgriff auf ostkirchliche Theologen eine wichtige Rolle spielt, dass er sagt, die Schöpfung selber ist eigentlich schon eine Entäußerung, wie das auch bei Hegel steht. Also die, dass Gott nicht einfach bei sich bleibt und in sich in seiner Seligkeit, sondern tatsächlich herausgeht und sich um seine Geschöpfe kümmert, dass er die erstmal will im Sein und dass er sich um die kümmert, bis hin eben zum Sterben seines Sohnes. Das ist schon prinzipielle Entäußerung. Im Griechischen heißt das Kenosis, also Entleerung, Selbstentleerung. Kenose. Das ist also der Punkt, der hingehört. Die Schöpfung selber ist bereits eine Passion, das von Anfang an gekreuzigte Lamm. Denn als aus Gott ins Eigen hinausversetzt, ist Schöpfung verlassen sein, so meint sie. Das sind auch so Dinge, wo man natürlich erstmal seine Fragen dran haben kann. Also man ist nur, wenn man in Gott ist, da, und wenn man draußen ist, ist man außerhalb Gottes. Man ist nie draußen, wir sind immer in Gott. Gott, in dem wir leben, uns bewegen und sind. Also da gibt es gar kein Heraus draus. Aber das ist ja so ein Gedanke, der sehr oft auftaucht in der religiösen Tradition, zu sagen, einfach da zu sein, ist schon eine Art von Exil. Und dass man eigentlich wieder in Gott zurückkehrt. Ich nenne das ein bisschen abfällig so eine Mutterschoßphilosophie, und die gefällt mir nicht, weil das Kind eigentlich nicht in den Bauch gehört, sondern eben ins Leben gehen soll, und dass er dabei dann doch nochmal in der Welt und in Gott ja auch bleibt oder so. Aber das ist hier der Punkt. Also nach Aristoteles verlaufen ja diese Grundrichtungen der Seins- und der Erkenntnisordnung gegensätzlich. Das hat man schon öfter betrachtet, nicht? Wenn ich was denke, dann sage ich es dann, Wort, aber nur wenn Sie das Wort hören, können Sie dann zurückschließen auf das, was ich damit gedacht oder gemeint habe. Also das ist die Seinsordnung, die geht von innen nach außen, um es so auszudrücken, und die Erkenntnisordnung geht von außen nach innen. Beides nennt man Grund. Ich kann ja sagen, da draußen ist Feuer, weil Rauch ist, und ich kann sagen, da draußen ist Rauch, weil Feuer ist. Beide Sätze sind möglich. Es gibt zwei Weils. Das eine ist der Seinsgrund, das andere ist der Erkenntnisgrund. Wenn ich sage, da ist Rauch, weil Feuer ist, dann habe ich den Seinsgrund angesprochen. Wenn ich sage, da ist Feuer, weil Rauch ist, habe ich den Erkenntnisgrund angesprochen. Weil ich da Rauch sehe, weiß ich, dass dahinter Feuer ist. Denn nur wenn Feuer ist, gibt es Rauch. Jetzt wollen wir nicht untersuchen, dass es da Ausnahmen gibt. Das ist jetzt nur ein Beispiel, nicht? Einmal so, aber das, Sie sehen, ich habe also Seinsgrund, Erkenntnisgrund. Hegel hat so gewollt, er meinte, man müsse Seins- und Erkenntnisgrund zusammenbringen. Sonst ist das nicht wirklich die Wahrheit. Deswegen ist er gegen die normalen Gottesbeweise und lässt nur den anselmischen Beweis gelten, wo er sagt, wo ich aus dem Denken zur Realität komme. Aber nach Aristoteles ist es also genau so, das, was von der Natur her das Erste ist, ist beim Erkennen das Zweite. Das dreht sich um. Nicht? Der Seinsgrund so, der Erkenntnisgrund so. Hier, weil Rauch Feuer, weil Feuer Rauch. Und das muss man natürlich nochmal auseinanderhalten. Eine Annäherung an die Möglichkeit von Inkarnation, sagt sie, schafft eben die Erfahrung der Schönheit. Platon sagt nicht, wie sie zu uns heruntergekommen ist, aber notwendigerweise ist die Schönheit zu uns heruntergekommen. Ich komme nochmal auf den Punkt zurück, dass es keinen Weg von unten nach oben gibt, im Sein, sondern nur einen Weg von oben nach unten. Also die Schönheit steigt herab zu uns. Wie sie es macht, kann man beim Platon nicht lesen und bei Plotin. Das Schöne ist der experimentelle Beweis dafür, dass Inkarnation möglich ist, sagt sie einfach. Das ist die Erkenntnisordnung. In der Seinsordnung geht es andersrum. Die Seinsordnung geht so, Gott geht herunter, und weil er heruntergegangen ist und uns die Kraft gibt, können wir jetzt erkennend hierauf erkennen, aber das können wir nur, weil er erst vorher heruntergegangen ist. Der Seinsgrund geht dem der Erkenntnisordnung voraus. Und insofern kann man sagen, ist die Schöpfung selber schon das Urgeschehen von Inkarnation. Und das finde ich auch einen wichtigen Punkt. Das ist das, was zum Beispiel Don Scotus im Unterschied zu Thomas sagt, dass er sagt, die Schöpfung findet überhaupt nur statt, damit Inkarnation sein kann. Das Ziel der Schöpfung ist die Inkarnation. Während Thomas von Aquin sagt, nein, die Inkarnation ist eine Reparaturgeschichte nach dem Sündenfall. Und Gottes Nein, die Schöpfung ist dafür da, damit das herauskommen soll, die Hochzeit von Himmel und Erde.
Aber wäre es nicht so, dass die Kreuzigung, die in der Inkarnation dann durchlaufen wird, natürlich auch die Kreuzigung verändert?
So ist es also, so ist es. Also Gott weiß von vornherein, dass diese Hochzeit, die er da im Auge hat, so habe ich immer den Studenten gesagt, eine Bluthochzeit wird. Aber er hat seinen Plan nicht gestrichen deswegen. Also er nimmt das auf sich.
Also ja, in dieser Annahme, ja,
so.
Die Kreuzigung auf sich nimmt, ja. Ist ja eben schon diese Verwandlung drin.
So ist es. Genau diese Annahme verwandelt sie. Genau das. Nicht? Aber nochmal, es gibt die Inkarnation nicht bloß als Antwort auf den Sündenfall, sondern die Schöpfung selber, der eigentliche Kerngedanke der Schöpfung selber ist Inkarnation. Und das wäre eigentlich, so wie Louis, von dem wir dann ja im Winter reden wollen, der das ja dann zeigt in Perelandra, dass dort der Sündenfall nicht stattfindet und es wirklich also die Hochzeit von Himmel und Erde dort gibt. Und auf Erden ist es eben anders. Das ist der schweigende Stern, wie in seinem ersten dieser drei Fantasy-Romane schreibt, Silent Planet, das ist also die Erde, weil der Fürst der Erde eben gefallen ist. Und das ist aber natürlich gewusst, wird in Kauf genommen, aber es ist nicht so, dass zunächst mal nur Schöpfung vorgesehen ist und dann, weil es schief geht, wird dann also jetzt die Inkarnation eingeführt. So klingt es eben so ein bisschen bei Thomas und da finde ich es eben wirklich toll, wie das der Don Scotus sagt, er sagt, nein, das eigentliche Ziel der ganzen Schöpfung ist die Inkarnation.
Ja, aber die kann man vielleicht nicht ohne eben diese Kreuzigung, diesen Durchgang der Kreuzigung.
Ja, das ist eben die Frage, de facto, aber nicht können, das mache ich natürlich nicht mit.
Nicht können, ja,
es ist faktisch so gelaufen, aber ein Nicht-Können draus machen,
gelaufen,
ja, es ist so gelaufen und von Anfang an gewusst von ihm. So ist es. De facto ist es nicht anders zu haben. Da machen wir nicht in 14 Tagen, sondern nächste Woche weiter. Vielen Dank.